Honigdachs, der Bitcoin-Podcast aus Leipzig.
Willkommen zum Honigdachs, Folge 99. Und entsprechend diesem wunderbaren Anlass haben wir uns schon mal zusammengefunden. Wir, Stefan, hallo.
Hallo Friedemann.
Ja, heute nur zu zweit mit einer kleinen Runde, aber mit einer Testrunde im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir senden heute tatsächlich schon, ja, live kann man nicht sagen, aber aus der Honigdachsbar und wir müssen ja schließlich all diese leckeren Cocktails hier verkosten.
Ja, wir haben schon angefangen.
Und der ist gut. Mal gucken, wie viel noch geliefert kommen während dieser Folge. Also, ist nicht gelogen, ne? Ihr hört es vielleicht auch an der anderen Raumakustik. Wir sitzen hier tatsächlich in Berlin, machen einen kleinen Techniktest in Vorbereitung auf die wunderbare 100. Folge, die uns ja dann beim nächsten Mal ins Hause steht, am 25. Mai.
25.05. Wann geht's los?
Ab 19 Uhr.
Ab 19 Uhr.
Genau. Und da sind wir eigentlich auch schon beim ersten Thema, denn es ist noch möglich, sich ein paar Tickets dafür zu klicken. Tickets erlauben euch quasi zwischen 19 und 20 Uhr reinzukommen und einen kleinen Begrüßungsdrink gibt's dafür und schon mal eine Begrüßung von uns auch und ab 20 Uhr können dann alle kommen. So ist der Plan für den Abend. Und
genau.
Wir hoffen, es wird voll.
Ja, ja, genau. Also noch gibt's eine ganze Menge Karten, aber
ja, du sprichst es schon so ein bisschen an.
Wir waren so ein bisschen
ernüchtert ob der Nachfrage. Wir hatten das ja so geplant hier, dann startet das alles und einen Flyer gebastelt und so die Ticketseite und dann hat technisch alles reibungslos funktioniert, aber es war ein bisschen schade.
Es ging erstmal stark los,
ja,
aber es war auch schnell wieder vorbei.
Ja, ja, ja. Und wir waren dann, ich habe dann mal bei dir angerufen und gesagt so, sag mal, was machen wir denn jetzt hier damit? Das sind irgendwie entspricht nicht so diesen Erwartungen, die wir ursprünglich hatten. Und dann haben wir aber darüber gesprochen, meinen ja eigentlich, das ist ja auch nicht nix. Das muss man jetzt auch sagen. Nee. Also es ist ja, es wird jetzt hier nicht leer oder sowas. Aber es schwankt ein bisschen zwischen klein, aber fein und groß und voll.
So. Wir wissen es nicht. Es ist halt sehr überraschend. Also der Plan war ja eigentlich, warum haben wir diese Tickets ja vor allem überhaupt angeboten? Wir hatten ja auch überlegt, dass man einfach soll einfach jeder kommen, wie er möchte, so. Aber die Idee war ja, dass wir irgendwie so abschätzen können, wie viele Leute kommen, und das können wir jetzt leider trotzdem immer noch gar nicht. Also es ist immer noch sehr, wir werden sehen, es wird sehr überraschend. Also ich sag mal, schlimmsten Fall haben wir Zeit, uns mit jedem tatsächlich in Ruhe zu unterhalten.
Und das ist ja auch das, was ich mittlerweile wieder ganz schön finde. Ich war natürlich, irgendwie steckt man da viel Arbeit rein und dann ist man ernüchtert, wenn die Nachfrage nicht so groß ist, aber wir haben auch ein bisschen überlegt, woran das liegen kann. Und A, wir haben ja selber auf Ach und Krach nur diesen Termin gefunden im Mai,
ja,
und den noch irgendwie eingehalten. Und es gibt viele Leute, die können nicht an dem Termin. Dann gibt es viele Leute, die sind nicht in der Region. Dann gibt es viele Leute, die wollen privat sein oder sich nicht festlegen. Wir haben ja auch uns haben Leute gesagt, naja, macht man lieber festes Ticket, dann müssen die das kaufen und dann kommen die auch und sowas, dann sind die ein bisschen committed.
Genau, deswegen, ich vermute auch, ich hoffe ja, also dass viele Leute sozusagen, also das ist jetzt nur sozusagen der harte Kern jetzt schon welche gekauft hat. Vielen Dank übrigens an die Leute, die die Tickets schon sich geschossen haben. Das hilft uns schon, dass wir jetzt wissen, okay, also es sind jetzt schon so viele Leute, dass wir auf jeden Fall die Party machen werden. Und es ist schon mal, also das es wird nicht keine Party. Das wird auf jeden Fall eine große Party. Aber ich verstehe schon auch, dass man sich jetzt nicht unbedingt, also wenn es einem jetzt nicht so furchtbar wichtig ist, dass man sich jetzt nicht 4 Wochen im Voraus committet schon vorher und das festlegen will. Und ich kann mir auch vorstellen, dass noch viele Leute relativ spontan sich das überlegen. Aber bitte überlegt euch, bitte kommt noch vorbei. Also wir freuen uns über jeden, der uns beehrt zum 100.
Wir haben auch ein gutes Programm, denke ich. Ich glaube, es wird ein lustiger Abend. Wir haben, wie gesagt, also wir sind ja nicht umsonst jetzt hier nur, um die Technik zu testen, sondern auch, wir haben uns ein paar Spaßigkeiten mit der Cocktailkarte überlegt. Und ja, es wird auf jeden Fall ein schöner Abend werden. Ich freue mich jetzt wieder richtig drauf. Ich war kurz vorher, dass ich so dachte, oh, das ist irgendwie, es läuft nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Aber auf der anderen Seite ist das wie so eine Hochzeit, wo du 100 Leute einlädst und dann kannst du mit jedem irgendwie, ja, sagst du mal Hallo und hast aber nicht die Möglichkeit, tatsächlich dich mit den Leuten auseinanderzusetzen. Und deswegen bin ich jetzt gespannt, wenn es voll wird, wird es voll, also richtig voll, dann auch super. Und wenn es mäßig voll wird, ist es
auch cool.
Ja.
Dann haben wir halt Zeit, uns entspannt mit den Leuten zu unterhalten. Auch schön.
Und es wird auch weniger stressig tatsächlich. Dann ist es so eine gemütliche Runde.
Wir wissen ja, dass auf jeden Fall ein paar wirklich coole Leute kommen, ja, gute Gäste, und wir werden mit den Leuten Spaß haben wieder. Und das ist sicher. Und der Laden, also ich bin ja ganz, ich war das erste Mal jetzt hier gerade in der Honigtagsbar. Die passt schon sehr gut. Das ist schon eine geile Location. Die passt schon irgendwie.
Ja.
Also die ist wie auf unser Intro zugeschnitten, möchte ich sagen.
Wir haben 8 Jahre gewartet, dass sie aufgemacht hat, um dann hier die 100.
Richtig. Wir haben extra nur deswegen nämlich so langsam unsere Folgen gemacht, dass wir die 100. machen konnten, nachdem der Laden hier, der hat ja erst vor 4 Monaten aufgemacht. Ne?
So ungefähr, ja.
Genau. Also wir konnten leider gar nicht vorher schneller sein mit unseren Folgen.
Richtig.
Es passt alles wie die Faust aufs Auge.
Und es wird super und ich freue mich sehr darauf und es wird entspannt und nett und der Stress fällt jetzt so ein bisschen ab, weil wir schon dann auch mit diesem Termin irgendwie, jetzt müssen wir noch diese Folgen durchdrücken und da ist mir auch klar geworden.
Los Wochos sind endlich vorbei.
Ja, das würde nicht funktionieren, dass wir das häufiger machen, weil das ist schon echt viel Arbeit mit Vorbereiten, Gesprächsführung, Postproduktion, so, da gehen ganze Tage drauf und nur so, weil wir es eben nicht so gemacht haben, sondern so, wie es funktioniert hat, konnten wir überhaupt diese Jahre durchhalten. Und das ist schön. Das ist schön.
Ja, aber jetzt nehmen wir nicht zu viel vorweg von der 100.
Nein.
Den Rückblick, den schenken wir uns nochmal.
Obwohl, Rückblick ist ein gutes Stichwort. Ah. Es gibt noch eine kleine Ergänzung zu den Folgen, und zwar Runes und Harvening. A, also die Fees sind ja wirklich wieder super runtergegangen.
Das hat nicht lange gehalten.
Nee, also dieser Runes
ist das Powder ausgegangen.
Ist wirklich kurz gewesen, aber was ja interessant ist, der Harving Sat, der Rare Sat wurde tatsächlich versteigert für
ein königliches
Salär. 33,3 Bitcoin für einen Satoshi.
Ja. Für etwas, was es gar nicht gibt, haben dann viele Leute kommentiert dazu.
Und man denkt sich so, ja, warum machst du das irgendwie? Warum ist jemand bereit für einen Satoshi, der nicht mal einen Cent wert ist, irgendwie, das ist ein Millionenbetrag, ne? 33, ja, ja.
Ja, ja, das sind, ich habe keine Ahnung, aber viel. Das ist viel. Das sind mehrere Millionen. Ich glaube, es sind 2,5 Millionen oder irgendwas. Ich habe es irgendwo gelesen, glaube ich.
Aber wie wir jetzt gesehen haben, wurde natürlich in diesen Sat eine Rune eingeätscht.
Ach echt,
gesagt.
Ja?
Ja, ja.
Ach so.
Und zwar mit dem Ticker Epic, 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 weil du brauchst ja diese Mindestanzahl an Characters. Ja. Und das Absurde ist, 95% Pre-Mine. Okay. Also es gibt nur ganz, aber der Rest wurde auch schon gemeint irgendwie. Das ist also scheinbar, ich finde das so faszinierend, das ist so eine Verwertungslogik, die mir nicht nachvollziehbar ist, aber scheinbar funktioniert das.
Also jetzt hat aber einer diesen Sat und der hat ihn 33 Bitcoin gekostet, ja. Und da hat er jetzt aber irgendwie seine komische Rune reingeätscht.
Genau.
Was bringt ihm das jetzt?
Ja, 95% gehören ihm erstmal selber und der Rest ist am freien Markt. Und ich habe nachgeguckt, also dieses ganze Ding hat aktuell einen Market Cap von 850 Bitcoin.
What?
Ja.
What the fuck?
Und ist irgendwie auf Platz, also als ich nachgeguckt habe, auf Platz 5. Von diesen gesamten Runes, die es gibt. Also es ist schon scheinbar eines dieser Dinger. Und also da bin ich mir nicht sicher, wie man diese Zahlen deuten kann. Aber scheinbar gibt es 67.000 Runes, verschiedene oder sowas. Mir kommt diese Zahl so. Aber ich habe irgendwie...
Oh, es gibt schon eine Menge Strings, die mindestens wie viel Zeichen lang sein sollen.
Ja, vielleicht wurden die automatisch alle rein. Also dass das... ein Mega-Ökosystem ist, aber die meisten vollkommen irrelevant sind. Aber scheinbar ist das ein Ding. Ich meine, wenn du von 850, wenn dir davon 95% gehören, vorausgesetzt, du kannst sie verkaufen.
Da kannst du natürlich nicht. Also in Wirklichkeit hat der Typ sich einmal selber was verkauft, das hat den Market Cap fertiggelegt, festgelegt. Und
ich weiß, ja.
Also ich glaube doch nicht, dass man da irgendwie irgendwas wirklich verkaufen kann von diesem Zeug. Wer will denn das haben?
Aber ich
was ist das?
Allein, dass überhaupt die Leute das machen, ne? Dass die sagen, okay, also dieser Rare Set, ich ersteigere den für einen königlichen Preis und dann versuche ich da noch mehr rauszuholen. Also Respekt vor diesem Umgang mit Geld. Ich bin da nicht reckless genug.
Es ist, wie sagt man, das sind doch die D-Gens, oder? Das ist das D-Gen. Das ist so, also ja, es ist völlig random und weird und durcheinander. Also ja, das wundert mich wirklich. Also, weil ich dachte, okay, bei 33, so viel Kohle, das nimmt doch nur irgend so ein krasser OG in die Hand, der so, ja, das legt er sich jetzt hier neben seinen Porsche in seine Vitrine. Aber nein, er macht irgendeinen Scheiß damit. So, er verkauft es weiter oder so mit irgendwelchem Scam-Scheiß. Also, es ist so, weiß ich nicht, ist nicht meine. Das ist nicht meine Szene.
Ist nicht deine Tasse Tee. Nee. Aber, also Glückwunsch für, ich weiß gar nicht, wer hatte den Blog gemeint, den Harving-Blog via BTC oder sowas? Genau, also, via dass BTC, dass sie da nochmal 33,3
ja.
Bitcoin für diesen Einsatz.
Der ganze Blog war dann über 70, 75
ja, der, Bitcoin. Der wert. War königlich.
Nicht schlecht.
Ja, gut. Das dazu, dann einen kleinen Lektüre-Tipp, und zwar bei Heise ist ein relativ langer Artikel dazu erschienen, dass Schweden das Bargeld wiederentdeckt. Schweden galt ja lange Zeit als Vorreiter bei der bargeldlosen Bezahlung und ja. Als ich war 2010 da und da konntest du selbst in der Kirche irgendwie mit Karte spenden und so, das war schon relativ krass, aber scheinbar ist da so ein Limit erreicht, wo auch die Zentralbank angewiesen wird, oder sagt ihr das sogar, dass sie eine Mindestversorgung doch herstellen müssen, dass es irgendwie im Land Depots geben muss, wo für den Notfall Bargeld zur Verfügung steht, weil man sich eben nicht von der rein elektronischen Infrastruktur und amerikanischen Zahlungsdienstleister abhängig machen kann und weil es eben auch Bevölkerungsgruppen gibt, die damit nicht klarkommen. Insbesondere wurden da, glaube ich, die Älteren genannt, so über 70-Jährige.
Aber auch Kinder zum Beispiel und so, ja, ist halt auch irgendwie schwierig.
Da haben sie ja in Schweden, das habe ich bei einer anderen Forscherin mal gehört, dass sie tatsächlich auch Bargeld wieder eingeführt haben, weil die Kognitionswissenschaft gezeigt hat, dass Kinder erst, ich glaube, ab 12 Jahren so ein abstraktes Geldverständnis entwickeln, dass sie vorher das nicht verstehen, wie diese Zahlen zusammenhängen, sondern dass sie diese Münzen und Scheine, dass die wirklich hilfreich sind, den Umgang mit Geld zu erlernen und was Wechselgeld ist und wie das alles funktioniert.
Ja, in Schweden gab es ja auch diese Probleme, dass die haben doch da so irrsinnige Transparenzgesetze, weil wo sozusagen öffentlich ist, wem wie viel gehört oder so. Mhm. Und dann haben sie da, gab es so eine Reihe von Angriffen auf Bitcoiner oder so, die, wo halt irgendwie, weil die halt alle scheinbar ihre Steuern öffentlich machen oder so. Ich glaube, Eric Ball hat da irgendwie sich mal beschwert. Also da gibt's scheinbar doch ein paar Probleme mit so dem öffentlichen und transparenten und digitalen Geld.
Ja, aber also ich finde es halt interessant, weil klar, die Finanzlobby war immer der große Verfechter vom bargeldlosen Bezahlen und es hat schon auch seine Vorteile. Klar. Es ist mega convenient, aber offensichtlich beginnt da so eine Re-Evaluierung auch, was Geld eigentlich bedeutet für die Gesellschaft und dass es eben nicht nur darum geht, möglichst reibungslos und effizient zu bezahlen, sondern dass das eben eine kritische Infrastruktur ist, die so eine Gesellschaft braucht. Und scheinbar, klar, spielt da auch der Angriffskrieg von Russland eine Rolle, dass man gesagt hat, ach, okay.
Ach so, die könnten uns ja auch mal.
Ja, ich meine, wenn Internet gestört ist und Strom ausfällt oder sowas, du brauchst eine Möglichkeit zu bezahlen, dass tatsächlich diese Krise da auch nochmal ein Argument war, darüber nachzudenken. Also den Link dafür gibt es auf jeden Fall in den Shownotes. Dann hast du was reingeschrieben. John Seth, neuer Crazy Podcast.
Ja, John Seth. Also längere Hörer von unserem Podcast kennen John Seth ja als einer von den beiden Hosts von dem Bitcoin Uncensored Podcast, den es schon lange nicht mehr gibt. Also das war so ein bisschen das große Vorbild für mich immer gewesen an Bitcoin Podcasts. Ganz toller Podcast von damals. Und den gibt's schon unsinnig lange nicht mehr. Und dann hat John Seth selber, also war ja nur einer von den beiden, der hat dann einen Nachfolgepodcast gemacht, der hieß John Seth World. Und den gibt's aber, glaube ich, auch schon seit 2018 oder so nicht mehr. Also auch schon eine ganze Weile. gab es mal irgendwie auf Soundcloud und war auch herrlich unprofessionell produziert so. Und jetzt plötzlich ist eine neue Folge rausgekommen und die hat ziemlich Wellen geschlagen. Und auch die ist jetzt noch schlechter produziert als ever. Die musst du so auch voll aufgedreht hören, sonst kannst du da gar nichts hören. Aber der Content hat es halt total in sich. Das ist nämlich einfach ein Live-Mitschnitt davon, wie Janseth sich unterhält mit einem Jungen, muss man fast sagen. Also offensichtlich ist der Typ, weiß ich nicht, man sagt es nicht genau, aber wahrscheinlich so 15, 16, der versucht ihn zu scammen. Also der versucht irgendwie seine Seed Phrase oder so eben abzuziehen. Also so ein Social Engineer ist das. Der ruft ihn an und es fängt so an, dass er erstmal alles mitmacht, Janseth, was er eben so sagt. Ja, da muss ich hier in dieses dann in da klicken und ah ja, okay. Und dann fragt er ihn so, weiß deine Mutti eigentlich, was du da machst? Und dann fängt ein sehr interessantes Gespräch an, wo er halt wirklich so, der erzählt dann halt so richtig aus dem Leben eines professionellen Betrügers, so wie er sich gerade ein Lambo gekauft hat und sehr, sehr, sehr spannend. Also es kann natürlich sein, dass das alles fake ist, glaube ich aber gar nicht, also weiß ich nicht, gute Frage. Und das hat inzwischen so ein bisschen Wellen geschlagen, also der erzählt dann wirklich so Sachen wie, naja, hier bei River, da gibt es noch so irgendeine Auszahlung, die kriege ich dann demnächst, das ist eine Million oder so. Und dann hat Janseth River bei Twitter getaggt und gesagt, hier, da bei euch ist da gerade so eine Auszahlung, hängt da gerade, guck doch mal nach. Und dann haben die gesagt, ah ja, haben wir schon gecatcht so. Und wir reden jetzt mal mit den Behörden und so. Also da kann jetzt noch einiges kommen. Und dann wurde es aber noch spannender, weil dann dieser, wie gesagt, das ist auf Soundcloud, dieser Podcast. Und jetzt hat aber jemand Janseth irgendwie bei Soundcloud wegen Copyright-Verstoßes angezeigt sozusagen und bei Soundcloud gesagt, okay, nee, die verwenden ein Lied von mir da. Und dieser jemand, erstens ist zwielichtige Gestalt auf Twitter irgendwie, also kann gut sein, dass der was zu tun hat mit diesem ganzen Ding und zweitens, es gibt überhaupt keine Musik in dem ganzen Stück. Also das ist totaler Quatsch, aber Janseth müsste jetzt irgendwie dem seine ganzen persönlichen Daten geben, um darauf überhaupt antworten zu können. Deswegen hat er das jetzt irgendwie im Moment auf Telegram irgendwie gewechselt und lauter Leute mirroren das jetzt. Also es ist vielleicht im Moment in diesen Tagen gar nicht so einfach dran zu kommen an die Aufnahme, aber das wird sich sicherlich, bis das hier erscheint, gegeben haben. Also hört da mal rein, es ist wirklich unglaublich spannend, wie sowas funktioniert und wie, was es da für Leute gibt, ja. Also das ist so für irgendwie so keine Leute, die seit sie 13 sind oder so, als so eine Bande von irgendwelchen Leuten halt so Adressen kaufen sozusagen von potenziellen Opfern, die in Frage kommen, die wahrscheinlich Bitcoin oder andere Kryptowährungen irgendwie haben und dann telefonieren die ab und behaupten, sie sind von Google oder von Coinbase oder wie, und schicken denen auch E-Mails, die halt scheinbar von Coinbase stammen und so. Und schaffen es scheinbar relativ oft, denen ihre ganze Kohle wegzunehmen. Ja. Es ist schon sehr faszinierend, weil da mal einfach so jemand aus einer Welt erzählt, die man so nicht vor Augen hat. Und es macht einem auch so ein bisschen nachdenklich, und so, ob man da wohl auch selber drauf reinfallen würde auf sowas. Also es ist schon... die sind schon sehr gut, glaube ich, wie die das machen.
Es ist ja lukrativ, ne? Und wenn was lukrativ ist, dann sind die Leute auch bereit, sich sehr stark zu spezialisieren oder da sehr viel Energie reinzustecken. Was ich mich so ein bisschen frage an der Geschichte ist, wie bei diesen ganzen Social-Media-Videos, wo irgendwelche Leute krasse emotionale Ausbrüche haben oder was Spannendes erleben und immer ist das irgendwie perfekt gefilmt. So, wer hält da eigentlich die Kamera? Und wenn mich jetzt so jemand anruft, dann habe ich ja auch nicht das Setup, also klar, kannst du irgendwie, da musst du schon schnell schalten, das direkt aufzunehmen.
Also scheinbar hat Janseth das tatsächlich lange, von langer Hand geplant. Er hat das lange vor, also die sind ja auch dafür bekannt gewesen. Das haben die auch damals schon sowas gemacht, bei Bitcoin Uncensored, dass die also immer so in so seltsame Szenen gegangen sind. Irgendwelche, die haben Leute gesucht, die Drogen kaufen mit Bitcoin und so, ja, und das kann ich mir gut vorstellen, dass er das wirklich von langer Hand vorbereitet hat, sozusagen, sich da als Zielscheibe zu etablieren von solchen Leuten und da nur darauf gewartet hat, dass er jetzt endlich sozusagen die Aufnahme starten kann. Also der ist schon wirklich ein guter Mann. Also Janseth ist, also der ist auch wirklich, es gibt etliche Interviews von ihm inzwischen bei bei Peter McCormack und so, da ist er auch regelmäßig in der Show, weil er ist einfach ein super lustiger Typ. So, der ist einfach ein Original, unglaublicher OG auch, ist ja schon immer dabei. Und hat so eine sehr eigenständige Meinung und ist aber einfach ein sehr unterhaltsamer Mensch, der sich halt auch bemüht, sozusagen, sagen wir mal, Content zu liefern, der auch irgendwie Spaß macht, ja. Also der auch irgendwie schon bedeutend ist, aber auch irgendwie immer schräg und immer wild, ja.
Ja, wobei ich aber denke, das ist ja jetzt nicht schräg oder wild, sondern das ist ja schon fast investigativ.
Ja, das ist ja, aber das war immer, das haben die immer so gemacht. Das war immer so, die haben sich immer gesagt, ja, die sind halt irgendwie, haben sich immer so als Journalisten gesehen, aber es war immer auch so eine Art Performance-Kunst. So, es ist so sehr, so Gonzo-Journalismus irgendwie so, ne? Also man geht irgendwo dahin, wo es wehtut, so und zieht sich dabei nackt aus und sie haben immer crazy Zeug gemacht, so. Aber es war immer, hat immer auch irgendwie was über die Wirklichkeit dargestellt. Ein Aspekt, den man nicht so sieht sonst. Also es war schon immer spannend, was die gemacht haben. Und das hat er jetzt wirklich auch wieder gebracht.
Ja, sich so ein bisschen die Freiheit genommen, Sachen zu machen, die sich nicht kapitalistisch verwerten lassen oder so.
Könnte man sagen. Ich glaube nicht, dass er damit Geld macht, ja, tatsächlich.
Ich habe gerade vorhin so einen Artikel über Mr. Beast gelesen, irgendwie, der den krassesten YouTube-Kanäle hat, wo irgendwie jedes Video kostet über 2 Millionen.
In der Produktion, oder was?
Ja, ja. Okay. Und das ist so, ja. Aber da schränkst du dich so ein, ne? Und dann sowas zu machen ist halt, ich meine, musst du dir auch leisten können, sozusagen, ich hänge jetzt hier rum und warte, bis mich endlich ein Scammer anruft.
Ja, ja. Aber naja, ist halt auch ein Bitcoin-OG, ne?
Ja, ja, aber ich meine, ihr könnt ja auch irgendwo sich ein Lambo kaufen und irgendwo auf einer Insel abhängen oder sowas. Und dann macht er aber sowas, macht sich angreifbar und sucht dann auch wieder irgendwie den Streit und ist exponiert und sowas. Und
das ist auf jeden Fall, er braucht auch Mut, ne? Ja?
Also Respekt, ich weiß nicht, ob ich das so... Respekt, ja.
Ja, fand ich sehr bemerkenswert.
Also wir gucken, dass wir irgendwo in der Telegram-Gruppe einen Link ausgraben zu irgendeinem dubiosen Server, der mit auf RU endet oder so.
Auf jeden Fall, das wäre sehr gut.
Okay, The Great Script Restoration. Das klingt ja irgendwie so künstlerisch oder nach einer Epoche oder sowas. Das ist so monumental.
Ja, klingt schön, nicht? Das ist aber ein ganz technisches Thema eigentlich tatsächlich. Ja, leider.
Wieso leider?
Also, weiß ich nicht. Ist nicht so zugänglich vielleicht, aber es ist auch ein sehr spannendes Thema tatsächlich. Also, was für mich auch ganz überraschend kam, also das jetzt gab jetzt die Bitcoin Plus ist ja so eine Entwicklerkonferenzenreihe. Gab es jetzt einen in Austin eben zum Thema so Skript, also wie kann das Bitcoin Skript ist ja die Sprache, die sozusagen jeder Transaktion steht ist ein Skript, das sagt sozusagen unter welchen Bedingungen das ausgegeben werden kann, das Geld. Also in jedem Output, glaube ich, ja. Und das ist also elementarer Teil von Bitcoin und diese Skriptsprache, die ist halt sehr beschränkt und sehr, sehr klein sozusagen und man kann damit nicht so viel machen. Und es gibt aber eine ganze Menge Leute, die wollen gerne mehr damit machen. Also die wollen, dass die sozusagen die Fähigkeiten von Bitcoin so ein bisschen erweitern und
Mehr Runes,
genau. Zum Beispiel, ja. Also naja, also typische Beispiele sind mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie man es richtig ausspricht. Du hast es vorhin nicht verstanden, als ich gesagt habe, Vaults.
Vaults, ja. Vaults, also Vaults, ja, Saves oder Tresore.
Tresore, sowas. Ja. Ne? Also das ist zum Beispiel so eine Idee, also dass man Bitcoin nicht sofort, das heißt auch, ich habe vergessen, wie der technische Term dafür ist. Das heißt eigentlich gar nicht Vaults, das heißt irgendwie anders. Egal.
Ihr seht, der leckere Cocktail löscht schon ein bisschen.
Es wirkt, es funktioniert, ja. Covenants heißt das, der technische Term, Covenants. Genau, und das sind so Bedingungen, die man an Bitcoin knüpfen kann, wenn man die jetzt ausgibt, wie die weiter ausgegeben werden können. Also du könntest zum Beispiel so einen Tresor bauen, ne, wo du deine Bitcoins aufbewahrst und dann kann jetzt niemand kommen und sie dir direkt wegnehmen, weil du sozusagen zum Beispiel da eine Bedingung dran geknüpft hast, dass wenn du die das nächste Mal ausgibst, dann musst du diese Transaktion 2 Wochen lang rückgängig machen können und sie wieder dir zurückholen können. Wie so ein Tresorraum, dem man nicht so einfach zugreifen kann, sozusagen. Sowas wollen Leute auch schon seit langer, langer, langer Zeit machen. Das geht aber im Moment nicht mit dieser Skriptsprache, wie sie in Bitcoin ist. Und es gibt viele andere solche Sachen, also auch zum Beispiel Lightning würde viel profitieren von solchen Verbesserungen. Und es stellt sich raus, dass warum das alles im Moment nicht so geht, das ist eigentlich ein totaler Zufall irgendwie, dass es nicht geht. Weil 2010 waren noch ganz viele Opcodes, also sozusagen Kommandos in diesem Bitcoin-Skript drin, die dann rausgenommen wurden von Satoshi, weil die halt so einen Denial-of-Service-Vektor dargestellt haben. Also damit hätte man sozusagen eine Transaktion bauen können, die dann Bitcoin irgendwie lahmlegt. Und deswegen, weil das so gefährlich war, hat er einfach eine ganze Liste von denen 2010 irgendwie mal so entfernt. Ja.
Denn die Idee ist ja ursprünglich auch von diesem Skript, dass es einfach gehalten wird, um die Angriffsfläche so gering wie möglich zu halten. Gegensatz zu anderen Blockchain-Projekten. Also richtig. Dass es wirklich nur das macht, was es machen soll, um diese Kernfunktion, dieses digitale Cache-System, dass es die erfüllen kann. letztlich. Also
genau,
bewusste Beschränkung und nicht, weil man nicht fähig war, was Komplexeres zu bauen.
Richtig, genau. Und aber genau, am Anfang ist es tatsächlich so, dass Bitcoin viele Sachen noch konnte. Man wusste aber auch nicht so richtig, was das jetzt alles bedeutete. Also was, wenn man jetzt diesen ein Kommando da wieder aktiviert, was könnte man dann damit alles bauen? Ja? Und es hat sich jetzt irgendwie rausgestellt, dann irgendwann im Nachhinein, dass gerade mit Taproot, was es ja seit 2021 gibt quasi, in Kombination mit einigen von diesen Opcodes und unter anderem diesem Opcat heißt das, könnte man so einen total fiesen Trick machen. Also da würde man nie drauf kommen. Das ist total crazy. Führt es viel zu weit zu erklären, wie das funktioniert. Aber man könnte dann damit auf so eine ganz hässliche Art all diese Funktionalität, also so eine Vaults und viele andere Sachen, könnte man dann bauen. Also man kann also eigentlich fast alles, was man heute bauen wollen würde, könnte man mit diesem hässlichen Trick machen. wenn nur dieser eine komische Opcode, Opcat, was nichts anderes heißt als Konkatenation, also Dinge aneinander hängen. Also du hast zwei Zahlen sozusagen und du hängst die einfach aneinander. Ja, also du machst die 15 und die 5 sind dann die 155, so zum Beispiel. Ja, also sowas.
Zauberei.
So, sollte man nicht erwarten, dass das jetzt irgendwas Gefährliches ist. Ja, also das macht es. Aber erstaunlicherweise mit einem Zaubertrick kann man damit dann in Kombination mit Taproot kannst du damit plötzlich irgendwie alles machen im Prinzip. Nur es ist halt total hässlich. Und jetzt gibt's halt schon lange diese Diskussion, okay, was wollen wir denn eigentlich machen? Und also was wäre denn gut sozusagen, wenn wir jetzt Skript erweitern wollten? Und da gibt's 1000 Meinungen und 1000 Leute und jeder hat so seinen Lieblingsvorschlag. Und jetzt gab's aber eben dieses Treffen in Austin, Texas, dieses Bitcoin Plus Treffen. Und da haben sich ganz viele von diesen Leuten getroffen, die da eine Meinung zu haben. Und alle haben, glaube ich, damit gerechnet, dass das jetzt ein großer Streit wird. Aber dann sind aufgetreten plötzlich Rusty Russell und Christian Decker von Blockstream und haben zwei Vorträge gehalten, die sehr einflussreich waren. Und Christian Decker hat im Wesentlichen, der hat so erzählt, er hat ja immer versucht, eine Änderung, die hieß, wie hieß das, Ccash No Input. Es ist einfach nur eine Änderung von wie man was signiert. Das ist noch eine viel kleinere Änderung durchzusetzen seit vielen Jahren, ja, und hat jetzt sozusagen das aufgegeben. Hat aber gesagt so, ja, und was er daraus gelernt hat, so wie er das, was er da falsch gemacht hat, hat er den Leuten sozusagen erklärt so und wie er das inzwischen sieht. Und Rusty Russell hat einen sehr konkreten Plan, und zwar einen sehr maximalistischen Plan. Er hat gesagt so, naja, das, was Satoshi damals alles weggenommen hat, 2010, wir können das einfach alles wieder aktivieren. Und das ist die Great Script Restoration. Ja, er sagt so, wir können all diese Sachen von damals. Das Problem war ja damals, dass wir fürchten mussten, dass man das ausnutzen kann. Ja, das ist nicht safe, das zu nutzen. Und ich habe hier einen ganz genauen Plan, wie wir das wieder herstellen können, sodass es safe ist. So.
Klingt erstmal, würde ich sagen, oh, dem traue ich nicht so. Wenn jemand sagt, ich habe die Lösung für alles und wir stellen das alles wieder her.
Das wäre bei jedem anderen, glaube ich, auch sehr komisch gewesen. Rusty hat halt so das Vertrauen in der Community, dass er das hinkriegt. Wir haben ja Rusty auch schon mal interviewt.
Ja.
Also dass erstmal irgendwie alle scheinbar auf diesem Treffen total geflasht waren und gesagt haben, ja, genial, so, das ist es, so irgendwie, so müssen wir das machen. Also das war so total überraschend für mich. Also ich war ja nicht da, aber dass man hinterher so das Gefühl hatte, alle auf diesem Treffen waren sich plötzlich einig, ah ja, jetzt wissen wir wieder erstmal, wie die Diskussion laufen sollte. Also dass jetzt alle sind jetzt so einer Meinung, wo wir ungefähr hinwollen so und wie wir diese Diskussion führen und was das Ziel ist. Und alle wollten diese Great Script Restoration wieder. Also weil die Idee davon ist sozusagen, naja, wie gesagt, wenn ich dieses hässliche Opcat mache, diesen einen Code, dann kann ich mit so einem fiesen Trick, kann ich jetzt eh alles machen, wo Leute Angst davor haben. Aber dann kann ich auch einfach gleich alle Codes wieder herstellen und vielleicht noch ein paar andere, die ich schön finde. Damit kann ich dann diese ohne fiese Tricks alles machen. Und zwar auf eine ordentliche Art sozusagen.
Aber vielleicht noch andere hässliche Sachen wieder, die man nicht haben will.
Das sind, glaube ich, keine bekannt, wobei, aber eben das, also es gibt eben eine ganze Menge Sachen, die durch dieses eine Ding schon ermöglicht werden, wie zum Beispiel Vaults, dafür haben manche Leute Angst, das ist, glaube ich, eher unbegründet, aber was man auch machen könnte damit, sind zum Beispiel Drive Chains. Das ist ja so ein alter Vorschlag von Paul Storz, wie man Two-Way-Packs, also Sidechains machen könnte. Das gibt aber den Minern sehr viel Macht und auch viele von diesen Konstrukten, die man da bauen könnte, also valide Einwände sozusagen, die aber auch bei allen diesen Vorschlägen kommen, ist, wenn du du kannst Dinge bauen dann, die den Miner mehr Macht geben, die sozusagen, das ist was, was wir in Ethereum gesehen haben, da entsteht halt sowas, das nennt man das MEV oder Miner Extracted Value, dass die Miner nicht einfach nur versuchen, möglichst viel Fees zu kriegen und möglichst viel den Block Reward zu kriegen, sondern anfangen, drüber nachzudenken, wie könnte ich denn das meiste aus diesem Block rausholen, indem ich zum Beispiel irgendwelche Transaktionen zensiere, weil die ja irgendwas vielleicht, die bieten vielleicht auf irgendwas, was ich lieber kaufen will, weil jemand eine On-Chain-Börse für irgendwas, so ein DEX macht oder so bauen will. Sowas könnte man dann zum Beispiel bauen, also wo ich On-Chain irgendwie irgendwelche Dinge gegeneinander trade. Und dann wären die Miner aber in der Position, das alles zuerst zu sehen und zu sagen, aha, da will jemand das kaufen und der andere will das verkaufen, da könnte ich aber jetzt dazwischen gehen. Ich könnte das billiger sozusagen von dem einen kaufen und es dem anderen teurer verkaufen. Und das ist was wir in Ethereum schon sehen. Und das wäre was wir eigentlich in Bitcoin nicht wollen. Und da hat dann auch Matt Corello, Blue Matt, hat einen Artikel drüber geschrieben, so über dieses MEV, was nicht alles MEV ist schlecht, aber manches MEV ist schon, glaube ich, sehr schlecht. Und das nennt er dann Meville. Also da ist jetzt diese, also es ist eben, glaube ich, tatsächlich nicht so, dass jetzt, also man hatte zwar das Gefühl, dass auf dieser, dass in Austin auf dieser Konferenz, dass alle Leute jetzt einer Meinung sind und alle so, ja, ach, jetzt plötzlich sind wir alle Freunde und wir ziehen alle am gleichen Strang, aber jetzt außerhalb von diesen paar Leuten, die eh alles ändern wollen, gibt es auch eine ganze Menge Leute, die was dagegen haben, überhaupt was zu ändern an Bitcoin und Angst davor haben, dass zum Beispiel Meeville entsteht oder dass Drive Chains aktiviert werden oder dass überhaupt sich irgendwas ändert, wie zum Beispiel Michael Saylor, der ist halt so einer von dieser Sorte, den ist einfach nur wichtig, dass Number go up. Ja? Und
ich meine, der hat echt viel Geld mit seiner Firma in Bitcoins gesteckt und das muss er ja auch irgendwie rechtfertigen vor den Aktionären und generell. Und aber ich meine, das, was du erzählst, das ist ja auch so diese große Herausforderung, die jetzt nicht nur Bitcoin betrifft, die auch alle Systeme letztlich betrifft, dass du sagen willst, du musst irgendwo ein Gleichgewicht finden zwischen einer Resilienz, dass du nicht einfach willkürlich verändert werden kannst oder dass Angriffe dich verändern können und dass du gleichzeitig aber so flexibel bleibst, dich weiterzuentwickeln und tatsächlich auch Änderungen vorzunehmen. Und da hat man ja in der Geschichte von Bitcoin gesehen, dass das durchaus auch zu großen Konflikten und zu langen Streits führen kann. Ich meine, es ist ja das Interessante, dass man sich so rückblickend an die ganzen großen Softforks erinnert in Bitcoin, ne? Dass man noch, die hatten alle Namen, sowas wie Taproot oder Segwit und sowas. Da gab es die Block-Size-Wars und schon damals wurde ja rumexperimentiert, wie es denn überhaupt strukturell möglich ist, diese Abstimmung durchzuführen in diesem dezentralen System. Ich meine, noch ist man irgendwie auf so einer Ebene, dass man sagt, man versucht irgendwie einen Kompromiss zu finden oder eine einheitliche Richtung. Was wollen wir überhaupt für einen Vorschlag entwickeln, den wir dann irgendwie zu einer Abstimmung bringen? Dass man dann irgendwann gesagt hat, ja, wir flecken das irgendwie. Wer würde denn dazu sich wie verhalten, um diesen unkontrollierte Hardfork zu verhindern, dass wenn es dann wirklich dazu kommt, Bitcoin mal wieder abzudaten, dass dann nicht alles irgendwie zerbricht, weil man sieht, okay, die Leute machen nicht mit oder so. Und das, deswegen finde ich das ganz interessant, was du sagst, dass es so jetzt schon auf so einer sozialen Ebene wieder geguckt wird, was kann man denn irgendwie machen? Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass das von Christian Decker so eine kleine Änderung einfach viel zu klein ist, als dass die Leute sich damit befassen wollen oder sagen, wir machen das jetzt irgendwie so, ja, das ist nicht wichtig genug. Aber wenn das Teil von einem Paket ist zum Beispiel, man sagt, wir ändern das jetzt in einem großen Schwung und wir haben so einen klangvollen Begriff, wie hast du dir das ausgedacht mit dem The Great Script Restoration?
Nee, oder das ist von Rusty, der Begriff.
Ja, das ist schon geschickt. Great Script Restoration, ne? Klingt gut. Das, ne? Gibt schon gleich wieder so eine Richtung vor und wir haben alle wieder eine Motivation und das ist unser Ziel. Und wenn jetzt irgendwer kommt, ich habe jetzt hier BIP 84 oder keine Ahnung, irgendwas. Ja, okay, aber The Great Script Restoration, das ist doch...
Ja, yeah, das ist auch ein Narrativ. Es ist auch ein Narrativ, ja. Was sagt ja, das ist ja nichts Neues. Das war ja schon mal da. Satoshi hat das ja am Anfang so reingeschrieben. Ich meine, das haben natürlich die Bitcoin-SV ja auch gesagt. Aber also so stark ist das Narrativ vielleicht gar nicht. Aber es ist immerhin was, wo man nicht sagt, wo man sagen kann, na ja, nee, das ist ja jetzt nichts Neues. Das ist nur, das wurde mal ausgeschaltet, temporär. Jetzt machen wir es wieder an.
So. Aber wenn man zusammenfassen will, geht es letztlich darum zu sagen, okay, das nächste große Update von Bitcoin, so gesehen, was sollte es enthalten, wie macht man das, weil es zeigt sich ja über die Jahre auch, dass Bitcoin nichts ist, was man so alle zwei Wochen ein neues Update macht irgendwie. Das ist so ein Projekt, wenn ein Update kommt und Updates sind irgendwann nötig, dann muss irgendwie da ein Verfahren gefunden werden, wie man das tatsächlich handhabt in dieser Community. Und da scheint sich jetzt so ein bisschen rauszukristallisieren. Ich meine, Taproot ist jetzt Jahre her. Das nächste könnte das sein, aber wir sind noch, muss man auch sagen, an einem ganz frühen Zeitpunkt.
Auf jeden
es wird
Fall.
Jetzt erstmal diskutiert, was man überhaupt machen kann. Jetzt wird erstmal die Great Script Restoration wird erstmal wieder heiß diskutiert und auseinandergenommen. Und es gibt die Pro-Leute und die Contra-Leute. Aber vielleicht ist das so ein Blick in die Zukunft, dass man sagt, was ist denn das nächste, was in Bitcoin passiert, wenn die Leute mal, die Kritiker mal wieder sagen, aber Bitcoin hat sich ja seit 10 Jahren nichts verändert. Das ist ja immer noch langweilig und sowas.
Ja, es ist in, bei Taproot hat man ja auch gesehen, Taproot war ja auch was, was irgendwie durchgekommen ist, relativ, hat auch lange gedauert, aber war jetzt nicht so sehr kontrovers. Und
weil es aber auch sehr technisch war.
Und war nicht so extrem technisch, aber hat ja auch tatsächlich Nebenwirkungen gehabt, ne? Also das, dadurch, diese ganze Ordinals und, nee, Ordinals nicht, aber Inscriptions und Runes-Geschichte und so, das geht ja auch alles nur, weil wegen Taproot so, also zumindest macht es deutlich einfacher und das sind alles so Nebenwirkungen, die man kann halt bei so einem, wenn man so was Grundsätzliches macht, sozusagen grundsätzliche Möglichkeiten neu eröffnet, kann man halt nicht abschätzen, was Leute damit machen, ne, was da rauskommt. Man kann gar nicht erahnen, wie man das auch alles nutzen oder auch wie man das missbrauchen könnte, sozusagen. Ne? Und deswegen ist natürlich die Diskussion darüber auch schwierig, weil man kann gar nicht sagen, naja, was das ist so eine Technikfolgenabschätzung, ja, ist halt wirklich schwer zu machen. Und diese Diskussion wird halt auch immer schwieriger, weil in Bitcoin, es gibt immer mehr Parteien, die irgendwie ein Interesse an Bitcoin haben und es ist, der Prozess wird, glaube ich, immer komplexer und es ist, insofern fand ich das ganz spannend, dass man jetzt erstmal so dieses Gefühl hatte, auf dieser Konferenz da, glaube ich, ah, das ist jetzt der große Durchbruch und wir haben jetzt endlich eine Diskussion und alle arbeiten konstruktiv zusammen. Aber das ist ja auch nur so eine kleine Subkultur, die da miteinander spricht eigentlich im großen Bitcoin-Kontext, das überhaupt nicht klar ist. So, also ich habe das Gefühl, dass dieser Prozess zum nächsten Upgrade, der ist jetzt ein bisschen weitergegangen. Aber wie lange das dauern kann, was da, ob es überhaupt jemals passiert und wie es nachher aussieht, das ist überhaupt noch nicht abzusehen. Es ist wirklich ein ganz, ganz offener Prozess.
Spannend. Und irgendwie schön war das, es ist so konstruktiv. Die Leute wollen das ganze Projekt voranbringen und kümmern sich immer noch. Ich meine, sich Gedanken darüber zu machen, über irgendwelche Sachen, die 2010 mal gelöscht wurden und was man hätte denn damit jetzt machen können und wie und alles, das ist schon, das erfordert schon so eine Motivation und so eine Begeisterung für das Projekt und so eine, dem muss man sich so widmen, so eine Nerdiness und ich finde das beeindruckend, dass es noch so viele Leute gibt, die ja auch schon seit Jahren und Jahrzehnten dabei sind, dass die immer noch so tief da drin stecken und zu sagen, das ist so ein wichtiges Projekt, was man noch so weiterentwickeln muss und da eben auch Lust haben, sich zu streiten über die Sachen und ihre Meinung zu vertreten. Wobei eben auch, das hatten wir im Vorfeld besprochen, nicht bei allen Akteuren immer ganz klar ist, wessen Lied die vielleicht pfeifen.
Das so ein bisschen. Ist richtig, das kommt noch dazu. Das kommt, eben, wir haben auch ganz viele Interessengruppen in Bitcoin und es ist gar nicht so klar, was die immer alle wollen und wer die immer alle finanziert und so, ne? Also dann diese ganze UD-Erik-Schiene, die Taproot Wizards, die stecken da irgendwie immer alle irgendwo im Hintergrund und man weiß nicht
so. Aber Blockstream hat auch
und Blockstream,
finanzielle Interessen.
Ja, klar, alle haben finanzielle Interessen und es ist nicht so klar, was wollen die eigentlich alle wirklich? Wollen die alle wirklich nur das Beste für Bitcoin und was heißt das und was für eine Vision haben die? Was treibt die eigentlich an? Und das war eben bis jetzt, hatte ich das Gefühl, vor allem ein Grabenkampf und überhaupt keine konstruktive Unterhaltung. Das hat sich vielleicht ein bisschen geändert, dass diese Diskussion ein bisschen konstruktiver geworden ist. Also, dass klarer ist, okay, was gibt's denn überhaupt für Optionen? Was heißt das dann? Und jetzt versuchen wir mal zusammen rauszufinden, was wäre denn die beste Option? Wie finden wir überhaupt dazu sozusagen? Man hat das Gefühl, dass die Leute sich mehr sozusagen, also es gab so einen Metakonsens darüber, dass zumindest unter den Leuten, die Bitcoin überhaupt verändern wollen, dass die sich jetzt einig sind, wie sie gemeinsam zusammenarbeiten können, um Bitcoin ändern zu wollen. Da gibt natürlich immer noch die Bitcoin gar nicht ändern wollen.
Aber ich glaube, das ist keine Position, die sich dauerhaft vertreten lässt. Weil das ist,
wer weiß.
Das ist Stillstand.
Ja.
Und Stillstand müsste doch jedem in der Softwarewelt, Stillstand ist doch irgendwie eigentlich der schleichende Tod, oder?
Sollte man denken, ja. Sollte man vermuten.
Gut, vielleicht ist es ist eine frühe Phase der Diskussion und jeder, auch Michael Saylor kann dazulernen.
Kann man nur hoffen.
Könnte man so sagen. Okay, das ist ein interessanter Einblick in diese diese kleine Welt und als Ergänzung vielleicht noch, weil ich es gerade vorhin gesehen habe, du hast gesagt, BTC in Austin war das. Es wird auch eine in Deutschland wieder geben.
War auch gerade gar nicht so lange her in Berlin.
Ja, es war schon eine, aber im Oktober, das hatte, glaube ich, auch Kalle schon angekündigt, dass da vielleicht was ist. Und zwar wird es BTC zu eCash geben,
auch ein heißes
im Oktober.
Thema.
Ich weiß nicht, ob es da schon einen richtigen Link gibt oder bisher nur die Ankündigung, aber falls das für euch relevant ist, 10. bis 12., wenn ich mich richtig erinnere. So, kommen wir zu den nicht so erfreulichen Themen.
Oh.
Oder ich weiß nicht wie, aber ich hatte, als ich diese Folge vorbereitet habe, irgendjemand hat das auch mal kommentiert und ich dachte, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen, der Spruch als Titel für diese Folge. Aber immerhin haben wir ETFs. Was verbirgt sich hinter dieser leicht ironischen Anspielung? Und zwar in überraschender Stärke tauchen Nachrichten auf, dass das US-amerikanische Department of Justice gerade so richtig zuschlägt, und zwar in verschiedene Richtungen. Wir hatten im März, das wird der ein oder andere mitbekommen haben, weil es da auch Vorträge auf Konferenzen zu gab. Im März wurde der Entwickler von Bitcoin, Fogg, einem frühen Bitcoin-Verschleierungs-, Anonymisierungs-Mixing-Service verurteilt. Und zwar, oder zumindest schuldig gesprochen, wegen Geldwäsche und Betrieb eines unlizenzierten Finanzdienstleisters in den USA. Die Strafe steht da noch aus, das wird irgendwie später festgelegt, aber vermutlich wird er Jahrzehnte im Gefängnis bekommen.
Und der ist, was ist der Russe?
Der ist schwedisch-russisch, ja, und hat von da operiert und war in Los Angeles, glaube ich, am Flughafen im Urlaub und wurde da festgenommen. Und die Begründung war unter anderem, dass ja Leute aus den USA diesen Dienst nutzen könnten, also fällt das unter die Gerichtsbarkeit der USA. Und ich kenne persönlich jetzt nicht die Details von diesem.
Das ist Roman Sterlingov?
Roman Sterlingov, genau. Vielleicht machen wir da nochmal eine Folge dazu, weil das ja auch ein großer Themenkomplex ist mit Chainalysis und wie jetzt da eigentlich die Beweisführung gelaufen ist und worum es da geht. Und das liest sich jetzt wie so eine kleine, du liest irgendwie die Nachrichten und sagst, ja, da hat jemand Darknet-Geld gewaschen und wurde jetzt schuldig gesprochen, so bums, denkst du, ja, ne, klar. Klingt schon irgendwie logisch, aber da steckt schon noch mehr dahinter und vermutlich werden wir dann nochmal weiter drauf eingehen. Aber das war jetzt so das große Ding, was bisher bekannt war, aber jetzt innerhalb von kürzester Zeit gab es ja noch mehr Verhaftungen, und zwar Roger Ver wurde in Spanien verhaftet wegen Steuerhinterziehung, auch auf Bestreben der USA. Roger Ver, bitte. Für Leute, die ihn tatsächlich nicht kennen,
ja,
Bitcoin Roger. Jesus Bitcoin oder Bitcoin Jesus Judas auch.
Oh ja, Bitcoin Jesus. Roger hat einen großen Beitrag geleistet zu Bitcoin, als Bitcoin noch sehr jung war. Zum Beispiel hatte das Bitcoin, das Honigdachs-Meme, das Honey Badger-Meme in Bitcoin etabliert. Das gab es schon vorher, aber er hat damals so ein
Die Billboards, hat er die
gekauft?
Ein riesiges
Billboard aufhängen lassen. Irgendwo, ich weiß gar nicht, wo das war. Irgendwo. The Honey Badger of Money, das hat er erfunden quasi. Also das Meme, gesagt, hat er nicht erfunden, aber er hat es auf Bitcoin jetzt erstmal angewandt und hat damals irgendwie evangelisiert. Also er ist rumgelaufen und hat allen möglichen Firmen irgendwie gesagt, er gibt ihnen jetzt irgendwie 100 Euro, wenn sie Bitcoin annehmen, so in Bitcoin. Irgendwie so. Also es war wirklich sehr, sehr früh, 2011 oder so ging das so los.
Der war auch einfach, muss man sagen, der ist schon seit jeher ein krasser Libertärer, einfach auf Freiheit bedacht.
Extrem.
Und ging dafür auch schon ins Gefängnis, weil er, glaube ich, illegal Feuerwerkskörper in den USA verkauft hat, online oder sowas. Ja. Also der hat Er ist schon immer aufgetreten und hat das gemacht, was er erzählt hat. So.
Kann man so sagen.
Er hat seine Überzeugung stark vertreten und ist damit aber auch in Konflikte einfach geraten.
Und stand dann halt im Block-Size-Krieg auf der falschen Seite, auf der Big-Blocker-Seite und hat seitdem ist er sozusagen ein Feind von Bitcoin eigentlich, weil er betreibt die Seite bitcoin.com, wo er aber jahrelang B-Cash verkauft hat als Bitcoin. Also hat sich ist da so ein bisschen raus aus der ganzen, er hat jetzt ein Buch geschrieben und ist deswegen wieder ein bisschen gerade wieder so ins Gespräch, hat versucht sich ins Gespräch zu bringen, hat auch so ein Interview mit Vlad geführt, irgendwie so ein Bitcoin-Podcaster. Ich habe es nicht mehr angeguckt, ich habe es mir nicht angehört. Ich glaube nicht, dass Roger viel Wichtiges zu sagen hat heutzutage noch zu Bitcoin.
Er kommt halt auch nicht zum Beispiel von der Technikseite.
Ne? Nee, er ist ein Verkäufer.
Er ist ein Unternehmer.
Ja.
Und er hat das, glaube ich, er war auch früh in Mt. Gox, hat er investiert.
Er hatte in alles investiert. Die waren alle in Firmen investiert, die Bitcoin früh dabei waren.
Und hat es halt gepusht, muss man schon sagen. Und das ist ja auch, das ist ja, um es noch kurz zusammenzufassen, also er wurde jetzt verhaftet und scheinbar gab es durchwachsene Reaktionen auf Twitter. Ich habe aber tatsächlich... Ich habe nur positive gefunden, die gesagt haben so, okay, egal was er früher gemacht hat, man muss jetzt auch ein bisschen anerkennen, was er mal geleistet hat für Bitcoin und Häme ist jetzt irgendwie nicht so angebracht. Aber ich habe tatsächlich diese ultrakritischen oder hämischen Tweets habe ich jetzt gar nicht so gefunden. Mhm. Aber worum geht's? Also wie gesagt, er hat seine Überzeugung echt krass vertreten und hat dann eben irgendwann gesagt so, dann, wenn ich hier in den USA immer anecke und sowas, dann gebe ich halt meine Staatsbürgerschaft zurück und ist quasi 2014 aus den USA ausgetreten, könnte man so sagen.
Ist nach St. Kitts gezogen, oder?
Ja, also so ein kleiner Karibikstaat hat er die Staatsbürgerschaft angenommen und man kann, ist ja auch nicht in jedem Land so, dass du deine Staatsbürgerschaft ablegen kannst. Es gibt ja Länder, die lassen dich nicht raus, tatsächlich.
Ja? Ja? Kann man die deutsche Staatsbürgerschaft ablegen?
Die kannst du ablegen, aber Iran und ich glaube irgendwo... In Südamerika vielleicht auch noch ein Land, aber es gibt so welche, die das wirst du nie wieder los. Also gut, in den USA kann man das machen tatsächlich und scheinbar gibt es da so ein Prozedere, das nennt sich Exit Tax, dass wenn du sagst, okay, ich trete aus dem Verein aus hier, dann wird so eine finale Abschlussrechnung gemacht, dass gesagt wird, okay, wenn du jetzt hier das laufende Steuerjahr, was wären da noch reingekommen, du machst die nächste Steuererklärung nicht, also müssen wir das irgendwie hochrechnen. Es gibt so viele verschiedene Ausnahmeregelungen. Ich bin da jetzt auch kein Jura-Experte, aber letztlich macht man so quasi, du und der Staat machst du unterm Strich, sagst du, was schulde ich dir noch an Steuern und dann bist du raus. So, und das hat er 2014 gemacht. Das Problem ist, er hat noch zwei US-Firmen und hat irgendwie, das ist jetzt zumindest die Anklage, dass sie sagen, ja, er hat nicht so richtig ehrlich angegeben, wie viele Bitcoins diese Firmen besitzen und wie viel er privat besitzt. Ich weiß nicht genau, ob es um die Menge geht oder die Verteilung. Und der Vorwurf ist jetzt, dass er 2017 das Geld von diesen Firmen, also die Bitcoins, genommen hat und veräußert hat für sich privat. Und das Problem ist eben, er war zwar nicht mehr Bürger der USA, aber diese Firmen waren immer noch US-Firmen. Und da ist jetzt die Kritik, dass sie sagen, oder da ist der Vorwurf eben der Steuerhinterziehung und dass er da eben die Gewinne nicht richtig versteuert hat, wie auch immer. Also von außen wirkt es erstmal so, ich habe keine Ahnung, was das ist und ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Aber in der Community kam es jetzt erstmal so an wie, okay, der Staat holt aus und hat einen gefunden und auf den drischt er ein und zeigt seine Macht und will ihn ungerechtfertigt noch mehr Geld von ihm verlangen, weil die Bitcoins so viel mehr wert geworden sind. So habe ich ein bisschen die Reaktion im Netz gelesen. Und ja, schwierig zu sagen tatsächlich.
Ich weiß es einfach nicht. Hab dazu irgendwie keine Meinung. Also was weiß ich nicht. Also
ich glaube, wir müssen das auch nicht bewerten, aber was interessant ist, dass es halt so die zeitliche Nähe tatsächlich zu noch einer anderen Verhaftung war, nämlich Samurai. Das ging noch ein bisschen mehr.
Das ist einfach Zufall, aber.
Ja, es okay. ist Zufall, aber du hast jetzt Roman Sterlingov, du hast Roger Ver, du hast jetzt Samurai und irgendwie zumindest entsteht der Eindruck, dass der Druck zunimmt.
Das auf jeden Fall, aber ich finde Roger da jetzt irgendwie nicht so passend, also weil die anderen Sachen sind halt ganz klar wenn wir darüber reden, also die anderen Fälle geht es halt alle ganz klar darum, dass jemand irgendeinen Service anbietet, der irgendwie Privatsphäre fördert oder so. Und das ist ja bei Roger jetzt nicht so der Fall, das ist einfach ein Steuerfall. Ja. Das ist was irgendwie, also klar kann man sagen, der Staat mag Roger nicht, mag sein, ja, weiß ich nicht. Aber ob das passt für mich jetzt nicht so in diese Reihe. Also okay. ich fand an diesem Fall spannender, erstmal wie viele Bitcoins es da ging, da ist ja wirklich krass. Also das waren ja hunderttausende Bitcoins. Also ich weiß nicht, wie 150, 140.000.
Ich glaube, die Firmen hatten so 133.000 und er hat nochmal 70.000 hat er veräußert.
Und auch sowas. Spannend, dass er auch immerhin, dass er sein Geld dahin tut, wo sein Mund ist. Ja? Er hat ja wirklich 2017, also in den Blocksize Wars, weiß nicht, 70.000 Bitcoin verkauft, ja. Also das ist schon eine Nummer. Also er hat nicht nur geredet, ja?
Nee, das ist Okay, aber dann könnte man ihn so ein bisschen außen vor lassen und sagen, es ist zwar schon interessant zu beobachten, vielleicht war es einfach, war er schlecht beraten, als er das gemacht hat, vielleicht war er auch nicht ganz ehrlich bei der Angabe, aber
vielleicht ist es auch wirklich irgendwie völlig ungerechtfertigt und irgendjemand will ihm eine auswischen, aber das kann ich nicht beurteilen, ich weiß es einfach nicht, also dazu weiß ich nicht zu wenig darüber.
Aber du hast recht, auch für mehr tatsächlich krasse Reaktionen hat die Samurai-Geschichte gesorgt. Und zwar wurde da nämlich von dieser Samurai-Wallet, das ist ja auch eine Mixing-Service.
Das soll man nicht mehr sagen, glaube ich.
Na, aber ist das nicht Mixing? Ist das CoinJoin und sowas?
Das sind CoinJoins, ja. Also die
aber zentral koordiniert werden.
Es gibt einen zentralen Koordinator davon.
Ja. Also sie haben eine Wallet betrieben, mit dem man auch Coins wieder re-anonymisieren kann und haben damit Profit gemacht, haben da Gebühren genommen, kostet so ein Service. Und jetzt wurde der CEO und der CTO wurden verhaftet in den USA und in Portugal. Und denen wird halt jetzt auch Geldwäsche vor allem vorgeworfen. Die Webseite wurde beschlagnahmt und auch die Apps sind verschwunden aus dem Store. Ich habe nochmal nachgeguckt. Was lustig ist, die Dokumentation ist noch online. Mhm. Wie du es benutzt und sowas, das kannst du alles noch nachgucken. Aber tatsächlich, der Rest ist alles verschwunden. Und es gibt halt diesen Vorwurf, und das ist, glaube ich, der Hauptkritikpunkt, dass gesagt wird, okay, sie haben zwar diesen Service betrieben, aber sie haben halt bewusst den grauen Markt und den Schwarzmarkt adressiert und damit diesem Argument auch Investoren eingeworben. Also sie wussten, dass sie gegen das Gesetz verstoßen und haben es aber auch gezielt für die Werbung eingesetzt.
Na, ob sie gegen das Gesetz verstoßen, ist halt ja die große Frage, ne? Also das ist ja halt überhaupt nicht klar.
Geldwäsche, ja, ich meine, das muss das Gericht jetzt klären, tatsächlich. Ja. Aber es wird erstmal gesagt, okay, es gibt ein Interesse von diesem Schwarzmarkt, Geld irgendwie wieder in den legalen Kreislauf zu kriegen. Und sie haben damit halt gezielt Werbung gemacht, dass sie ein gutes Angebot sind dafür.
Für Investoren, also sie haben jetzt, also was ihnen, glaube ich, also das, was in der Anklage steht, sind ja, glaube ich, dass sie Investoren
beworben haben. Dass sie sich bewusst waren, dass sie quasi das
schon, ja, sie haben so,
sie also, wussten, was sie tun.
Ich meine, das waren halt auch sehr, sind die beiden oder die ganzen, diese Samurai-Leute sind halt sehr unangenehme Charaktere, muss man jetzt auch mal so sagen. Die sind halt auch so sehr, man könnte sagen, reißen gerne das Maul auf, so, sind irgendwie sehr edgy so, und haben daraus auch kein Hehl gemacht und haben halt gerne so damit angegeben, sozusagen, geprahlt, wie sie. Also die haben den Bären schon sehr geärgert, muss man sagen. Insofern ist es jetzt nicht so furchtbar verwunderlich, aber wenn man diese Anklage liest, dann werden ihnen halt alle möglichen Sachen vorgeworfen, wo nicht so klar ist, was ist jetzt daran eigentlich illegal. Also klar, dass euch das ärgert, das Department of Justice, verstehe ich, ja. Aber was ist jetzt daran illegal? Es wird ihnen unter anderem vorgeworfen, sie haben eine Software geschrieben. Also da ist jetzt nicht so klar, wie so das verboten sein sollte. Und es gibt eine ganze Menge Gesetzgebung, die eigentlich implizieren sollte, solange das nicht custodial ist, also solange du nie Kontrolle über die Kundengelder hast, was bei den Dingen so ist und bei vielen anderen Modellen auch so, erfüllst du nicht den Tatbestand von, dass du ein Money-Transmitter oder sowas bist und das heißt, das ist eine von den Dingen, die vorgeworfen wird, ein unlicensed Money-Transmitter oder sowas zu sein. Und das steht halt, wird jetzt halt da in dieser Anklageschrift plötzlich ganz anders gesehen. Also da sind plötzlich irgendwelche Vorwürfe drin, wo man sich fragt, wie kann das sein? Also wir alle waren davon ausgegangen, das ist völlig egal, was sie da tun. Gut, sie sind Idioten und sie haben dumme Sachen geschrieben und dumme Werbung gemacht. Das, klar, granted, aber dennoch ist nicht so klar, warum das, was sie da eigentlich getan haben, illegal ist. So, sozusagen der Vorwurf ist, naja, sie wussten ja, dass das auch böse Menschen benutzen oder Kriminelle oder so. Jetzt ist die Frage, naja, weiß das nicht jeder, der solche Software schreibt, dass das auch irgendwie Kriminelle benutzen könnten? Und also ist das, also es ist ja erstmal nur eine Anklage, ist ja noch keine, noch wie sagt man, Verurteilung, aber ich fand das auch sehr, also mich hat das auch sehr stark getroffen, diese Anklage, weil wenn die damit durchkommen, dann ist nicht so richtig klar, was man überhaupt noch darf. Und das hat man ja dann in den nächsten Tagen auch gesehen, ne?
Das stimmt. Es gab zwei Anbieter quasi, die in demselben Feld operiert haben und die sich auch gerne mit einer Hassliebe überzogen haben.
Liebe ist nicht so viel dabei gewesen, aber Hass, ja.
Wasabi ist die andere. Ich meine, wir haben ja auch schon eine Folge dazu gemacht. Und die haben tatsächlich auch direkt den Stecker gezogen, könnte man so sagen. Also erst haben sie alle US-Bürger geblockt und gesagt, so ihr dürft den Service nicht mehr nutzen. Und jetzt haben sie gesagt, zum 1.6. stellen sie ihren CoinJoin-Koordinierungsservice auch ganz ein, komplett. Also du kannst die Wasabi-Wallet dann noch nutzen und die hat immer noch Features wie Coin-Selection oder sowas. Oder Coin-Control heißt das, glaube ich, dass du die
Coin-Control, ja.
Dass du die Outputs selber bestimmen kannst. Aber das, was so das unique Kernfeature ist, und das war ja auch eine Firma, die Geld verdient hat in gewisser Weise damit.
Die übrigens auch sehr viele Anwälte beschäftigt haben, die das als angeblich Lupenlicht hatten. Ja, also.
Ja, die haben jetzt auch quasi gesagt, wir stellen das ein, das ist uns zu heiß und selbst, und das, und dann wird es ja schon wirklich interessant, dass Async auch die Phoenix Wallets aus den US-Stores zurückgezogen hat. Und das ist nämlich der Punkt, wo man dann sagt, okay, selbst die Leute, die jetzt keine Entwickler sind, so wie ich oder sowas, die einfach nur Nutzer sind oder sowas, das, und das ist ja so eine Alltagswallet, die man wirklich ja jedem empfiehlt, die wird auf einmal abgeschaltet. So für wo dann auch auf Twitter waren ja auch die Fragen, wie ist denn das, gibt's da noch Support weiter, wenn ich die jetzt schon habe, verschwindet die nur aus den Stores oder ist sie dann noch über die Website abrufbar oder sowas, wo man auch richtig gemerkt hat, das trifft die Menschen, das trifft so verschiedene Leute, die gesagt haben, das ist eine Infrastruktur, die will ich eigentlich nutzen, die gehört zu meinem Leben dazu und die ist auch, ich weiß nicht, die ist jetzt nichts verdächtig irgendwie, hätte ich jetzt so das, keine Red Flag bei der Phoenix Wallet, ne? Die Leute sind bekannt, die das machen und es ist einfach eine App zum Bezahlen. Und dass die jetzt aber so gezwungen sind, zumindest aus ihrer Sicht, das zurückzuziehen, das ist schon, also daran wird es spürbar für alle, die auch nicht so entwicklertechnisch bei Bitcoin aktiv sind.
Ja,
dass das krass ist.
Und eben gerade ich, für diese Entwickler-Community oder für alle Leute, die in Bitcoin irgendwie was entwickeln, ist das halt schon sehr gruselig, finde ich. Also sind es halt so Chilling-Effekte, weil halt jetzt niemandem klar ist, was ist eigentlich legal und was nicht. Darf ich eine Lightning-Wallet betreiben? Darf ich eine entwickeln? Darf ich, also was darf ich und was nicht? Bin ich dann irgendwas, was ich nicht sein wollte? Werde ich plötzlich irgendwo gekidnappt von der amerikanischen Regierung?
Ja, das ist ja auch das Krasse, ne?
Die können dich ja überall mitnehmen.
Überall, wo es Internet ist. Ich meine, du kannst selbst auf der ISS irgendwie, können die US-Behörden sagen, ja, ist ja Internet.
Oder ja, so. Ich meine, dieser Fall von Samurai, der ist ja sehr strukturell extrem ähnlich zu dem von Tornado Cash, was so ein ähnlicher Service in Ethereum war.
Ja.
Wobei die, glaube ich, nicht so bold waren wie die Samurai-Devs. Also insofern ist der Fall sogar noch bei Tornado Cash noch weniger klar sozusagen. Aber auch da, das war halt sowas, was für mich jetzt sich weit weg angefühlt hat, weil ich das einfach nicht vorher kannte, weil das einfach Ethereum ist halt nicht so mein Ding. So war mir einfach nicht klar, was das für Leute sind. Aber jetzt, das kommt halt immer näher. Die Einschläge kommen näher so und es scheint da schon irgendwie so, das wird gerade offensichtlich irgendwie, man könnte sagen, es ist jetzt, der Angriff ist jetzt da von den USA und man könnte sagen, naja, das wird jetzt irgendwie rechtlich verhandelt. Jetzt wird das irgendwie mal tatsächlich, kommt sozusagen der Versuch, das alles illegal zu machen. Also
Privatsphäre. Aber ist es wirklich so krass? Oder ist es einfach der Punkt, dass man sagt, ganz am Anfang von Bitcoin, ja, da habe ich ja auch mal mit verschiedenen Behörden gesprochen und sowas, was halten die da von Bitcoin und warum wird das nicht reguliert und sowas, und da war immer die Aussage, ja, das ist viel zu klein, das lohnt sich überhaupt nicht, damit zu beschäftigen. Und ist jetzt die Frage, hat das jetzt eine Größe erreicht, wo gesagt wird, okay, wir müssen da jetzt genauer hinschauen, wir müssen da jetzt mal eine Duftmarke setzen, um es mal ganz einfach auszudrücken, aber ich meine, sowas wie die Samurai-Leute, das ist irgendwie dann auch eine Low-Hanging-Fruit, die einzusammeln. Und es ist ja, wer sich mit der Geschichte von Bitcoin auseinandersetzt, die Idee war ursprünglich, das hat man ja auch bei der Entwicklung von diesen digitalen Bargeldsystemen gesehen, dass immer, wenn du einen zentralen Punkt hast, der angegriffen werden kann, dann wird er irgendwann angegriffen ab einem gewissen Punkt. Und so eine Firma zu betreiben, die Geld damit verdient, Gelder irgendwie zu transferieren, ist dann, weiß ich nicht, da musste man ja eigentlich damit rechnen, dass das irgendwann passiert. Eigentlich ist es nicht so überraschend. Ich meine, was du sagst, die Begründung, ab wann ist eine Software irgendwas und Lightning Node, was ist der jetzt rechtlich oder sowas? Eigentlich, dass das irgendwann mal rechtlich geklärt werden wird, auf die eine oder andere Art, und es geht ja immer um Rechtsstreit, es ist natürlich hart jetzt für die Betroffenen, weil die haben was, 20 Jahre plus 5 Höchststrafe ist so, was die Samurai-Leute erwartet. Und ich meine, dass das Rechtssystem nicht immer das Ergebnis bringt, was man für gerecht hält, das ist ja eine Binse, aber also, ist es so überraschend, dass das jetzt kommt?
Die Art, also für mich ist, ich fand schon irgendwie, also die Vorwürfe, die da drin sind, sind schon halt einfach so sehr, sehr breit. Ne? Und da sind schon Sachen drin, die hätte ich mir nicht vorstellen können. Also die hätte ich, da hätte ich klar gesagt, das ist unumstritten, dass das nicht illegal sein kann. Zum Beispiel ein Programm zu schreiben. Ja? Also als Autor von der Software, die dann irgendwer für irgendwas benutzt, kannst du nicht dafür verantwortlich sein, was derjenige damit macht. Das hätte ich gedacht, das ist ein grundsätzliche Sicherheit.
Ist ja wie ein Hammerproduzent, kannst du auch nicht verantwortlich machen.
Genau, also so, das ist schon irgendwie, dachte ich, unumstritten, aber das steht da auch drin, ja. Und dann, wie gesagt, gibt es eine ganze, die Leute haben das ja nicht alle unbedarft. Wie gesagt, die Samurai-Leute sind halt sehr haut drauf gewesen, aber jetzt zum Beispiel die Wasabi-Leute, die haben das ja nicht unbedarft gemacht. Die haben sich da jahrelang sehr viel Geld da rein investiert, da alle möglichen Anwälte zu beschäftigen, die jetzt genau lesen, was es da für Dinge gibt und sagen, nee, das ist schon alles okay, was wir hier machen.
Ja,
das,
aber vielleicht ist es ja auch okay, was die machen.
Vielleicht ist es auch okay, aber jetzt haben sie offensichtlich, sind sie sich nicht mehr so sicher offensichtlich, ob es okay ist.
Vielleicht waren die Anwälte doch nicht so gut, dass sie sagen, wir vertrauen denen nicht.
Naja.
Ich meine, es ist ein Risiko, wir können da jetzt so drüber lachen und das sagen, aber ich meine...
Oder sowas wie Phoenix, ja? Also hast du das Gefühl, dass das, was Phoenix macht, irgendwie in irgendeiner Weise fragwürdig ist?
Überhaupt nicht. Ich bin ja der größte Verfechter davon zu sagen, dass wir so ein digitales Geld wie Bitcoin als Gegenpol zum staatlichen Geld brauchen, als Geld der Zivilgesellschaft und dass wir das auf jeden Fall verteidigen müssen.
Und ich bin auch der Meinung, dass Privatsphäre ein wichtiges Menschenrecht ist und dass wir das verteidigen müssen.
Auf jeden Fall. Ja,
und, aber vielleicht ist das jetzt genau dieser Akt der Verteidigung, dass diese Gerichtsprozesse jetzt mal geführt werden müssen. Ja? Das kann schon sein. Ja?
Es ist halt hart für die, die es trifft. Auf der anderen Seite, was ich mich halt so ein bisschen gefragt habe und deswegen auch dieser Titel mit den ETFs, ich meine, Bitcoin hatte so einen Höhenflug jetzt irgendwie mit, und in China oder in Hongkong gibt es jetzt ETFs und alles und so. Aber dass das vielleicht auch nochmal dieser Weckruf ist, sich zu überlegen, wofür steht denn dieses Bitcoin eigentlich? Und was war die ursprüngliche Idee, warum das entstanden ist? Geht jetzt darum irgendwie Mad Gains und genau. Lambos und sowas und ja, es ist
Taylor, nice. Ist alles egal.
Ja. Aber oder geht es darum, wirklich so eine Alternative zu schaffen und zu sagen, wir kämpfen um Privatsphäre? Und geht es vielleicht auch tatsächlich um diesen Punkt Dezentralität nochmal, dass man sich ein bisschen, ich will jetzt niemanden persönlich angreifen, aber dass man vielleicht ein bisschen zu bräsig geworden ist und gesagt, ist ja convenient über Kraken oder Coinbase Geld zu handeln, aber vielleicht diese zentralen Single Points of Failure, ne? Und wenn du halt eine Adresse hast und eine Firma bist, die was anbietet, dann wirst du irgendwann einen Brief kriegen.
Wahrscheinlich, ja.
Und deswegen wird Wasabi jetzt wahrscheinlich auch abgeschaltet haben, weil sie wissen, Mist, ist bekannt, wer wir sind und das ist halt nur, dass vielleicht diese Entwicklung auch weiter in diese Richtung gehen muss, in nächster Zeit zu sagen, es muss noch radikaler dezentral sein, auf eine gewisse Art und Weise und dass vielleicht sowas wie BISC oder diese ganzen anderen Peer-to-Peer-Plattformen auch, dass viel mehr Arbeit damit reinfließen muss, sowas weiterzuentwickeln, dass es gar nicht mehr nötig ist, irgendwen zu haben, der eine Postadresse hat.
Ja, oder bei CoinJoins ist halt die Alternative Join Market, ne? Das ist auch sowas, was immer nicht so im Rampenlicht stand, aber das gibt es ja auch schon ewig lang und das ist halt eine dezentrale Alternative, ne? Da gibt es keine Firma, die du anrufen kannst. Das funktioniert immer noch. Aber es ist halt nicht so einfach, es ist nicht so freundlich, nicht so nutzerangenehm, ja. Das muss man.
Ja, und ich weiß nicht, es ist so ein bisschen, was ich überlege, ob man sich einfach so ein bisschen in so einer heilen Welt jetzt, oder wir uns in so einer heilen Welt bewegt haben, ne? Alles, das läuft schon und Bitcoin ist ein Selbstläufer und das wächst jetzt einfach immer weiter und dann ist es da, sondern dass das ein Struggle ist, dass das ein Kampf ist und dass das eigentlich dazugehört.
Das haben ja viele Leute immer jahrelang gesagt, dass irgendwann kommt der Angriff. So, wir sind, das ist jetzt.
Und ich würde das noch nicht mal als Angriff bezeichnen. Das ist eigentlich, ist das ja für so einen Staat, ist das ein Piekser irgendwie.
ja, klar. Ne? Aber ja, aber es ist schon eine Richtung. Es sind halt mehrere Dinge, wo jetzt probiert wird, auszuloten, okay, was geht und was geht nicht. So, ne? Und es ist eine Verhandlung in einer gewissen Weise und die geht im Moment in eine Richtung, die ich jetzt schon, sagen wir mal, nicht schön finde.
Naja, es ist die Frage, ob jetzt einfach der Zeitpunkt ist, sich da selber auch nochmal klar zu werden, was man denn überhaupt davon erwartet und wo man steht in diesem Kosmos. Ich meine, wir wissen nicht, klar, du kannst als Ankläger schreibst du erstmal alles rein, was und irgendwo, wenn 80% davon durchgehen, dann war es ein Erfolg oder sowas.
Wahrscheinlich,
ja. Kannst du auch irgendwie Schnullifax reinschreiben, wo eigentlich jeder weiß, außer du hast halt irgendeinen komischen Richter an einem komischen Tag irgendwie und der sagt dann, ja, ist tatsächlich so. Mhm. Also ich bin so ein bisschen, es klingt vielleicht hart, aber ich sehe tatsächlich was Gutes in dieser Entwicklung.
Nämlich?
Dass es die Leute ein bisschen wachrüttelt. Mhm. So, und nicht nur sagen so, komm, ich, wie ist der Kurs von Bitcoin und sowas? Und
Over 9000.
Ja, solche. Dass man sich aber wirklich nochmal sagt, es geht hier um etwas. Ja, das ist eine gesellschaftliche Auseinandersetzung und okay, jetzt hat der Staat gesagt, so, du hast unsere Gesetze überschritten und behauptet es ja auch erstmal nur. Mhm. Und dass man dann auch diesen Kampf irgendwie aufnimmt oder sagt so, ja, naja, gut. Ich meine, wir können jetzt auch über die lachen und sagen, die waren irgendwie anstrengende Typen. Aber wenn das eben, wenn man sagt, okay, wir können uns darauf einigen zu sagen, vielleicht ist es nicht so cool, den Schwarzmarkt aktiv anzusprechen, denn man muss ja auch sagen, so als Gesellschaft, ja, wir alle haben ja schon auch ein Interesse daran, dass gewisse Gesetze eingehalten werden. Und wir haben den Staat, dass der sich darum kümmert. So, wo diese Grenze ist, das muss man tatsächlich verhandeln. Und dass man jetzt, sich jetzt aber nochmal klar wird bei Bitcoin, wo wir sagen, das ist nicht verhandelbar und das darf der Staat nicht reglementieren. Also sowas wie Code schreiben. Mhm. Ne? Und vielleicht ist das der Punkt dann, dass sich das gesamte Bitcoin-Thema mal wieder, das Narrativ wieder ein bisschen verschiebt. Weg von diesen ETFs und Michael Saylor und irgendwie von diesem Geldaspekt hin zu dieser gesellschaftlichen Debatte, wie wir eigentlich leben wollen und welche Instrumente wir dafür haben wollen und was wir zulassen und was nicht.
Ja, ja, es macht die Stakes irgendwie klarer, ne? Es macht, worum es eigentlich geht, schon irgendwie klarer, das stimmt schon, ja.
Es wertet diese Cypherpunk-Idee, finde ich, wieder ein bisschen auf.
Mhm. Ja, es macht klarer, warum wir das brauchen.
Ja, ja, und wenn jetzt Leute abspringen, weil sie sagen, ich habe Angst davor, diesen Kampf aufzunehmen, ist das vielleicht auch eine Erkenntnis so, dass man, ja, also ich will es aber trotzdem nicht gutheißen, weil das ist, wir können es ja am Ende jetzt auch nur beobachten, aber ich finde es schon auch bedrohlich, vor allen Dingen dieser Einflussbereich der USA, wie weit dieser Arm reicht und.
Ja, die Frage ist, was kann man dagegen machen? Also klar, als Cypherpunk kann man Code schreiben, der nicht mehr so zentral ist, ne?
Ja.
Oder so, das kannst du machen, ja, da geht es sicherlich hin. Die Frage ist, können wir als Community irgendwas anderes noch machen? Können wir da, wie können wir zeigen, dass wir glauben, dass das nicht in Ordnung ist? Ja, dass es schon Grundrechte gibt, die da beschnitten werden.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube aber nicht, dass wir die jetzt hier beantworten können. Aber das sind jetzt die Fragen, über die man sich mal austauschen muss wieder. Mhm. Das wäre ja mal ein gutes Thema für den nächsten Stammtisch oder für ein nächstes Meetup oder so, sich tatsächlich darüber nochmal Gedanken zu machen und nicht nur über Inflation zu reden.
Guter Punkt.
Okay. Mein Cocktail ist alle.
Ja, meine auch fast. Ja. Ich habe den letzten Schluck noch hier. Das heißt, wir müssen aufhören, oder?
Ja, ich glaube, das war jetzt hier für die Premiere hier vor Ort auch ganz.
Man sitzt hier ganz gut. Es ist ganz gemütlich hier. Schöne Sessel.
Ja, also, die Atmo ist nett. Unser kleiner Kamin hier flackert gemütlich vor sich hin. Das ist. Ich freue mich wirklich auf den 25. Das wird eine sehr lauschige Sache.
Oh ja.
So oder so.
Ich hoffe sehr.
So, zum Abschluss, willst du vielleicht verraten, wie dieser, was war das jetzt? Kalua, Espresso, Wodka und Erdbeersirup?
Das war so, ja, irgendwie so ein Kaffee-Martini mit Erdbeer drin. Wie heißt er gleich wieder?
Verschlüssel dein Backup.
Richtig, er heißt Verschlüssel dein Backup.
Und ich finde, das ist die richtige Note, mit der wir hier enden können und dann sehen bzw. hören wir uns zur 100. Folge wieder.
Auf jeden Fall. Kommt vorbei am 25.05. im Honigdachs in Berlin.
Und verschlüsselt dort auch ihr eure Backups. Bis dahin. Ciao.
Ciao, ciao.